Na schön, dann fangen wir mal an mit der Predigt. Ich habe heute ein Thema gewählt, das ihr theoretisch kennen müsstet. Das Thema heißt Faszination Schöpfer. Also bekannter ist das Thema unter Faszination Schöpfung. Das seht ihr aus dem, oder kennt ihr aus dem Fernsehen, da gibt es so wissenschaftliche Sendungen oder Dokumentationen zur Natur und da fällt der Begriff Faszination Schöpfung. Man kann das auch im Netz sehen oder auf Artikeln in Hochglanzzeitschriften, aber das ist nicht das, was ich heute meine. Ich meine heute, dass das Thema heißen muss Faszination Schöpfer. Die Schöpfung ist schon tatsächlich faszinierend. Das werdet ihr einsehen. Aber wie gesagt, ich wollte heute gerne mal darüber reden, dass nicht nur die Schöpfung faszinierend ist, sondern wenn schon die Schöpfung faszinierend ist, muss ja eigentlich der Schöpfer noch viel faszinierender sein. Und darum geht es heute. Ich muss mal das Ding hier noch was runter machen. Irgendwie sehe ich bloß das Mikrofon. Besser? Also für mich ist es jetzt besser. Ja, nicht nur das Mikrofon. Also, die Frage ist jetzt, interessiert euch das Thema oder interessiert es euch nicht? Wenn ja, vielleicht findet ihr ja in der Predigt, die jetzt vor uns liegt, noch einen weiteren Grund, vom Schöpfer fasziniert zu sein. Das kann unter Umständen passieren. Und wenn euch das Thema nicht interessiert, das kann auch sein, dann hört euch die Predigt trotzdem an. Vielleicht beginnt ihr ja zu begreifen, warum es manche Menschen gibt, die tatsächlich vom Schöpfer fasziniert sind. Und nicht nur von der Schöpfung. Obwohl man sagen muss, habe ich schon mal vor drei Sätzen erwähnt, die Schöpfung ist schon faszinierend. Und da kommt jetzt das Bild ins Spiel.
Ja, theoretisch habe ich jetzt...
Hast du nicht. Ich mach nichts. Theoretisch hatte ich geplant, ein Bild an der Wand zu zeigen, wo das Universum drauf ist. Schwarzer Hintergrund, ein paar goldene Punkte, Sterne, Schweife, viel Farbe, also so ein richtiges klassisches Bild von der Schöpfung, also vom Universum. Und wenn man das so sieht und sich da hineinversetzt, dann kann man schon erahnen, unendliche Weite, wie bei Star Trek. Ja, eine faszinierende Schöpfung, scheinbar ohne Ende. Und überall da, wo wir rein theoretisch mit Raketen hinfliegen können, ist das Universum ein Raum ohne Ende. Aber alles das, was wir sehen können am Himmel, die Sterne, den schwarzen Hintergrund, Kometen, Sternschnuppen, Satelliten, das ist alles nur Schöpfung. Das ist nicht der Ursprung. Ich glaube, der Ursprung ist Gott. Gott ist die Kraft, die alles das, was wir sehen und erkennen können, was wir bestaunen können, erschaffen hat und erfunden hat. Und da müsst ihr euch mal überlegen, wie groß muss die Intelligenz sein und die Fantasie und die Schöpferkraft, sich sowas auszudenken, sowas Unendliches, sowas Kraftvolles, so was Schönes sich auszudenken und das alles in geregelte Abläufe einzubinden, in geregelte Bahnen zu lenken, dass die Erde um die Sonne kreist oder ist es andersrum? Nee, die Erde kreist um die Sonne.
Ja.
Das ist alles vorherbestimmt, das sind Gesetze im Universum installiert, die muss sich ja jemand ausgedacht haben. Und für mich, liebe Leute, ist es tatsächlich leichter zu glauben, dass die ganze Vielfalt der Schöpfung von Gott geschaffen ist. Von diesem intelligenten, liebevollen, kraftvollen Gott. Es ist mir schwerer vorzustellen, dass das alles, was wir erkennen können, zufällig entstanden ist aus toten Gasen und toten Mineralien. Und außerdem muss man sich die Frage stellen, selbst wenn es so gewesen sein sollte, wo kommen denn die Gase her? Wo kommen die toten Minerale her? Und ich frage mich noch dazu, Wieso wurde aus leblosen Zutaten Leben? Wieso wurde aus Unordnung, aus einer unkontrollierten Zusammenfügung von Gasen und Mineralien Leben? Ordnung aus Unordnung. Kann ich mir weniger vorstellen, als dass ein intelligenter Gott dahinter steckt. Normalerweise nimmt in einem geschlossenen System im Laufe der Zeit die Ordnung ab, die Unordnung zu. Das ist ein physikalisches Gesetz, heißt das Gesetz der Entropie, das habe ich von meiner Frau gelernt. Stellt euch mal vor, euer Haus, ich habe das vorhin hier an der Wand gesehen, ihr könnt das nochmal einblenden, wenn das machbar ist.
Da ist er.
Schönes Haus, genau. Aber stellt euch mal vor, dieses Haus bleibt für die Zukunft jetzt so stehen, wie es ist. Und kein Mensch findet sich, der einen Handschlag daran macht. Frost, Hitze, Sonne, was gibt es noch?
Wind.
Wind würde an dem Haus nagen. Man sagt auch, der Zahn der Zeit nagt. Was würde passieren, wenn niemand mehr was an dem Haus macht? Es würde zerfallen. Das Dach würde undicht werden, Frost und Wasser würden eindringen. Es würde zerfallen. Die Farbe blättert ab, der Rost macht das Kreuz kaputt, die angegammelten Dachschindeln, die würden zerfallen. Und in 50 Jahren ist es zusammengebrochen, bloß noch ein Haufen Schutt. Das ist das Gesetz der Entropie, das ist das Normale. Aber Gott hat aus Unordnung Ordnung geschaffen. Das ist das, was wirklich beeindruckend ist. Und ich glaube, dass es so gekommen ist. Gott hatte eine Idee und sagte, gute Idee, so soll es sein. Und so hat er die Idee erhoben und in die Existenz gebracht. Nur mit der Kraft seiner Worte. Und so kam es, dass alles, was ist, unser komplettes Universum, in die zeitlich und örtlich unbegrenzte Ewigkeit Gottes hineingekommen ist. Ihr müsst euch das so vorstellen. Gott lebt in der Ewigkeit, zeitlos, endlos, unbegrenzter Raum. Und dann hat Gott die Idee mit dem Universum gehabt und hat gesagt, ich mache das jetzt. Und dann hat er gesprochen, es soll jetzt da sein. Und dann war es da. Und ihr müsst euch vorstellen, dass unser ganzes Universum in der Ewigkeit Gottes schwebt, wie in diesem Raum eine Seifenblase. Eigentlich wollte ich jetzt eine Seifenblase machen hier und die würde dann hier durch den Raum schweben, bis sie platzt. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Unser Universum schwebt in Gottes Ewigkeit wie eine Seifenblase in diesem Raum. Und wir, unsere ganze Welt, der Mond und die Sterne, sind in dieser Seifenblase drin. Und diese Seifenblase des Universums schwebt in der Ewigkeit Gottes, erhalten von Gottes Willen und erhalten von seiner Liebe. Und das ist ein Punkt, der mich am Schöpfer fasziniert. Aber mich fasziniert am Schöpfergott noch was. Dieser Schöpfergott, der das Universum in den unendlichen Raum der Ewigkeit reingepustet hat, der kam zu uns Menschen. Quasi kam der lebendige Gott, der das Universum erfunden hat, in die Seifenblase rein. Und in dieser Seifenblase hat er sich die Erde ausgesucht, wo er die Menschen geschaffen hat. Und zu uns ist er gekommen, der große Gott, der das Universum gemacht hat. Wie hat er das gemacht? Der Schöpfer machte sich zum eigenen Geschöpf. Der große Gott machte sich ganz klein. Gott hat gesagt, ich muss werden wie sie. Und warum hat er das gemacht? Die Antwort ist ganz einfach. Er hat das gemacht aus Liebe zu uns Menschen. Wahrscheinlich liebt er den Mars und den Jupiter und ein paar Sterne weniger als uns. Uns liebt er am meisten. Deshalb kam er zu uns in diese kleine schwebende Seifenblase rein. Das hört sich irgendwie stereotyp und abgedroschen an, ist es aber nicht. Wir wissen ja, dass unser Gott, das haben wir vorhin schon gehört, da haben wir uns versammelt im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ne? Wir glauben an den drei geeinigten Gott. Und wir wissen, dass unser Gott aus drei Bestandteilen besteht. Der Vatergott, Gottes Sohn Jesus und der Heilige Geist. Und die Einheit zwischen Vater und Sohn, die ist so groß, dass sich das sogar in ihren Namen widerspiegelt. Ihre Namen bauen aufeinander auf. Gott hat den Namen Jahwe, das wissen wir aus der Bibel. Das ist hebräisch und heißt auf Deutsch übersetzt, ich bin der Ich Bin, der Herr. Das bedeutet der Name Jahwe. Und jetzt muss ich dazu sagen, in der Bibel wird dieser Name Jahwe sehr sparsam verwendet, aus Furcht vor Gott, aus Respekt vor Gott. Deshalb haben die Leute, die die Bibel aufgeschrieben haben, anstelle des Namen Jahwe Herr geschrieben. Und zwar alle Buchstaben groß geschrieben. Nicht so wie Herr Schramm oder Herr Schmidt, Herr Meier, also großes H, kleines E und zwei kleine R, sondern alle Buchstaben groß geschrieben. Das bedeutet, da steht eigentlich der Name Jahwe. Ich bin der Ich Bin, der Herr. Das ist der Name des Vaters. Und jetzt kommt der Name des Sohnes. Wir wissen, der Sohn Gottes heißt Jesus. Das ist lateinisch. Und auf Hebräisch heißt der Name Jeshua oder Jehoshua. Und das wiederum heißt auf Deutsch übersetzt, der Herr, ich bin der Ich Bin, ist Rettung. Das bedeutet der Name Jesus. Und ihr seht schon so gewisse Überschneidungen in dem Namen. Ich bin der Ich Bin, der Herr. Spiegelt sich in beiden Namen. Und dass das stimmt, habe ich in der Bibel gefunden, dass Vater und Sohn wie eine Person sind, im gleichen Namen auftreten, beweist Zacharja 12, Vers 1 und 10. Das habe ich jetzt nicht hier an der Wand vorbereiten lassen. Ich will euch das nach der Elberfelder Übersetzung vorlesen. Die Elberfelder Übersetzung, die macht das meines Wissens nach am deutlichsten. Luther und Co., die haben das weniger deutlich so übersetzt. Und in diesen zwei Versen steht Folgendes drin. Ausspruch, Wort des Herrn, alle Buchstaben groß geschrieben, das heißt, da steht eigentlich Jahwe. Also nochmal, Ausspruch, Wort des Jahwe über Israel, Doppelpunkt. Es spricht der Herr, also es spricht der Jahwe, der den Himmel ausspannt und die Grundmauern der Erde legt und den Geist des Menschen in seinem Innern bildet. Das war der Vers 1, jetzt kommt der Vers 10. Und in diesem Vers 10 ist ein Satz aufgeschrieben, was dieser Jahwe sagt. Und das kommt jetzt. Aber über das Haus David und über die Bewohnerschaft von Jerusalem gieße ich den Geist der Gnade und des Flehens aus. Und sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Und werden über ihn wehklagen, wie man über den einzigen Sohn wehklagt. Und so weiter. Was haben wir nun aus diesen zwei Versen gelernt? Was haben wir gehört? Ausspruch des Jahwe, der Vatergott ist. Und der Jahwe Vater sagt, sie werden auf mich blicken, den sie durchbohrt haben. Wen haben sie denn durchbohrt? Den Jahwe Vater? Den haben sie nicht durchbohrt. Sie haben den Jeshua Sohn durchbohrt. Und daran erkennt man, die sind sich so eins, dass der Vater von sich spricht, wenn er über den Sohn redet. Könnt ihr das nachvollziehen? Das ist total beeindruckend. Als ich die zwei Verse gelesen habe und erkannt habe, was da eigentlich drinsteckt in den zwei Versen, war ich total beeindruckt. Vater und Sohn sind so eins, dass sie über sich in der gleichen Person sprechen. Total beeindruckend. Ja, und das ist es. Wirklich. Sie sind eine Einheit. Das ist der zweite Punkt, der mich am Schöpfer fasziniert. Und jetzt die Frage, was machte dieser Gott hier, als er in unsere schwebende Seifenblase reinkam? Und das ist der dritte Punkt, der mich am Schöpfer fasziniert. Ich nehme mal jetzt ein Beispiel von vielen. Dieser Schöpfergott begegnet Maria Magdalena. Und wir wissen aus der Bibel, dass das die Maria ist, die die Schwester von Martha und Lazarus ist. Und wir wissen aus der Bibel, dass es die Person ist, die Jesus teures Öl auf die Füße geschüttet hat und mit den Haaren abgetrocknet hat. Es ist dieselbe. Und wir wissen auch aus der Bibel, dass es die Maria Magdalena ist, aus der Jesus 7 Dämonen ausgetrieben hat. Das steht nicht alles an einer Bibelstelle. Und weil das so ist, muss ich euch jetzt tatsächlich diese Bibelstellen, woher ich das weiß, vorlesen. Stehen vorne an der Wand und in der Bibel drin. Ich fange mal an und lese euch das vor. Da geht es eben tatsächlich um die Maria Magdalena. In dem Ort gab es eine Frau, die ihr Leben, wie man wusste, nicht nach Gottes Willen führte. Als sie erfuhr, dass er da war, also Jesus, brachte sie ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihm wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Dann wandte er sich, also Jesus, der Frau zu und sagte zu Simon: Schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub von den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen und mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Also hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau: Deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander: Für wen hält er sich, dass er die Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet. Geh in Frieden. Nicht lange danach zog Jesus durch die nahegelegenen Orte und Dörfer, um die Botschaft vom Reich Gottes zu verkünden. Er nahm seine 12 Jünger mit und einige Frauen, die er geheilt und von bösen Geistern befreit hatte. Dazu gehörten Maria Magdalena, aus der er 7 Dämonen ausgetrieben hatte, und noch ein paar andere. Dann lesen wir jetzt weiter in Johannes 11. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern Maria und Martha in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihren Haaren trocknete. Und jetzt sind wir in Markus gelandet. Jesus war am frühen Sonntagmorgen von den Toten auferstanden und erschien zuerst Maria von Magdala, die er von 7 Dämonen befreit hatte. Ja, soweit der Bibeltext, der uns Einblicke gibt über diese eine Person. In der Bibel gibt es noch ganz, ganz viele weitere Menschen. Aber heute geht es um die Maria Magdalena. Das ist das eine Beispiel, was ich rausgezogen habe, um zu verdeutlichen, warum der Schöpfergott in die Schöpfung gekommen ist. Maria Magdalena hatte es schwer im Leben. Man kann auch sagen, sie hat ihr Leben komplett aus dem Griff verloren und sich in eine Außenseiterrolle reinmanövriert. Die fromme Gesellschaft der Juden, die sie umgab, hat sie abgelehnt. Also die Gesellschaft hat Maria abgelehnt, wegen ihres Lebensstils. Dabei wollte sie eigentlich nur geliebt werden. Sie suchte Liebe und fand Prostitution. Damit hat sie ordentlich Geld verdient, das muss man sagen. Man kann mit schlechten Dingen viel Geld verdienen. Nicht umsonst hat sie dieses teure Salböl gehabt. Irgendwelche Bibelausleger haben gesagt, das wäre ein durchschnittliches Jahreseinkommen gewesen, so eine Flasche von diesem Öl. Ob das nun ganz real ist, weiß ich nicht. Ich habe ja damals nicht gelebt. Aber das war jedenfalls nicht hier ein billiges Olivenöl von Aldi. Sondern das war wirklich was Wertvolles. Und das hat sie Jesus über die Füße gekippt und dann mit ihren Haaren abgetrocknet. Ja. Ja, sie wollte geliebt werden und suchte Liebe und fand Prostitution. Sie suchte ein erfülltes Leben und Glück und hat sich bei ihrer Suche danach in Okkultismus und Schuld verstrickt, weil ihr böse Mächte eingeredet haben, dass sie ihr Glück finden würde, wenn sie kosmischen Kräften, Sternen oder sowas vertrauen würde. Und zum Schluss war sie von 7 Dämonen besessen. Wir können natürlich nur spekulieren, was das für Dämonen gewesen sind, die sie gequält haben. Vielleicht Depressionen, vielleicht Suchtprobleme, vielleicht Geschlechtskrankheiten aufgrund ihres Lebensstils. Antibiotika gab es damals noch nicht. Vielleicht hatte sie Angst- und Panikstörungen oder einfach nur Verzweiflung oder Selbstverletzung. Ich überlege jetzt gerade, wie dieses Wort eigentlich heißt, wenn man sich ritzt. Borderline, genau. Vielleicht war es auch eine Borderlinerin. Oder sie litt unter Zornesausbrüchen. Weiß man alles nicht. Aber das sind so 7 Sachen, die ich mir vorstellen könnte, unter was so jemand leiden könnte. Fakt ist, dass dieser Maria Magdalena Jesus begegnet ist. Dieser Maria Magdalena ist Gott begegnet. Wegen ihr hat Gott sich klein gemacht, ist der Schöpfer selbst zum Geschöpf geworden, in seiner eigenen Schöpfung. Und er kam und rettete sie aus ihrem bisherigen Leben heraus und hat alles verändert, befreite sie von diesen 7 Dämonen. Und Maria Magdalena war wieder frei und nahm Jesus tatsächlich in die Mitte ihres Lebens rein. Und das ist was anderes, als viele Geschichten über Jesus zu wissen. Das ist mehr und was anderes, als Bescheid zu wissen über Kirchengeschichte, über Baptisten, Adventisten, evangelische, Christen, katholische, orthodoxe, bla bla bla, oder Geschichtszahlen, das Konzil von Nicea. Kann man alles wissen, aber es nützt einen Scheiß, wenn man Jesus nicht selbst im Herzen hat und eine Beziehung mit ihm lebt. Und das hat Maria gemacht. Das ist der Unterschied zwischen vielen Christen, die es in Deutschland noch gibt. Die wissen alles über Gott und über Jesus und die Bibel. Aber das hat nichts mit ihrem Leben gemacht. Kein Einfluss aufs Leben. Kein Einfluss aufs Leben. Sie leben an Gott vorbei, obwohl sie eigentlich alles wissen. Ja, dieser Jesus hat Maria erreicht. Jesus gab ihrem Leben Wert. Er war ihr Retter. Die Maria Magdalena hat das begriffen. Und deshalb folgte sie ihm. Sie folgte ihm. Und das ist das, was wir wirklich lernen müssen. Wenn wir Ja sagen zu Jesus rein in unserem Kopf, dann muss das noch mehr werden. Wenn dieses Ja in unserem Kopf ist, ja, ich will diesem Jesus folgen, dann muss das mit unserem Leben irgendwas machen. Das heißt, dieser Jesus, zu dem wir Ja sagen, der muss in unser Herz rein. Der muss da drinnen wohnen. Und er muss mich besitzen. Er ist der Herr. Und er bestimmt mein Leben, mein Denken, mein Fühlen, mein Körper, mein Handeln. Dann ist das Verhältnis richtig. Und genau das war es, was Gott wollte, als er sich entschloss, als Geschöpf in seine eigene Schöpfung zu kommen. Er wollte kaputte, verlorene, gequälte, einsame Menschengeschöpfe retten. Und wie gesagt, das ging nur, wenn Gott selbst alles Schlechte, alles Falsche, alles Böse, alles Fehlerhafte von uns Menschen abnahm, an sich nahm und sich mit unserem Dreck selbst verunreinigte, sodass der reingebliebene Teil der Gottheit, deshalb habe ich das vorhin gesagt mit Zacharja, dass Vater und Sohn so eins sind, dass sie wie eine Person auftreten. Und nun stellt euch vor, der Vater hat den Sohn auf die Erde geschickt, sie sind eins. Und jetzt verunreinigt sich der auf die Erde gekommene Teil der Gottheit, der Sohn, mit der Schuld der Menschen. Er wird unrein, schmutzig, dreckig. Und was ist dann passiert, als Jesus verdreckt am Kreuz hing? Der rein und sauber gebliebene Teil der Gottheit, der Vater, musste sich von ihm abwenden. Und dann sagte Jesus, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und so war der Sohn Gottes, der eine Teil der Gottheit, von dem Vatergott, dem anderen Teil der Gottheit, getrennt und musste in den Tod gehen. Und jetzt lasst uns noch mal ein paar Verse lesen. Johannes 20. Da geht die Geschichte mit der Maria Magdalena nämlich weiter. Und das ist wichtig. Da geht es um Ostern. Früh am Morgen, also früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte, Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo Sie ihn hingebracht haben. Und dann stand Maria weinend draußen vor dem Grab. Und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. »Warum weinst du?« fragten die Engel.
»Weil sie meinen Herrn weggenommen haben«, erwiderte sie, »und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben.«
Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus. Aber sie erkannte ihn nicht. »Warum weinst du?«, fragte Jesus sie. »Wen suchst du?« Sie dachte, er sei der Gärtner. »Herr«, sagte sie, »wenn du ihn weggenommen hast, so sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich hin und hole ihn.« »Maria«, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, »Meister«. Für dieses Meister gibt es ein hebräisches Wort, Rabuni. Ja, warum weinte Maria Magdalena? Das haben die Engel sie gefragt und Jesus auch. Und ich will euch sagen, warum sie weinte. Der Mann, der sie aus ihrem alten Umfeld, aus ihrem alten Leben rausgeholt hatte, der sie angenommen hatte und wertschätzte, trotz ihrer Vergangenheit, der sie mit Achtung ansah und ihr alles Falsche und Schlechte vergeben hatte, der, der gesagt hat, ich bin der Sohn des Allerhöchsten, der war tot, kalt und steif und beerdigt. Und damit war auch Marias Hoffnung beerdigt. Sicher, sie hat sich sicherlich erinnern können an viele Geschichten, die sie mit Jesus erlebt hat. Aber das war Vergangenheit. Jesus war tot. Sie hatte nur noch die Vergangenheit, die Erinnerung. Sie konnte Jesus jetzt nicht mehr folgen, denn er war tot. Und einem Toten kann man nicht folgen. weil der Tote nicht mehr vor ihr hergehen kann. Ihre Rettung war nun nicht mehr sicher. Ihr neues Leben stand auf dem Spiel. Würden jetzt, wo Jesus tot war, die alten bösen Geister wiederkommen? Würde sie zurückfallen in ihr altes Leben ohne Jesus? Würden die alten Qualen wieder anfangen? Würden die bösen Geister, die Dämonen wiederkommen? Diese Fragen hat sich Maria gestellt, als Jesus tot war, als er im Grab lag. Und plötzlich hatte Maria keinen Halt mehr. Ihr Halt war tot und kalt. Und jetzt auch noch weg. Und da machte Angst sich breit. Und deshalb weinte sie. Aber da merkt sie, wie jemand hinter sie tritt. Und sie dreht sich um und redet kurz mit demjenigen. Und wir wissen aus der Bibel, dass es Jesus war. Aber Maria nicht. Mit ihren tränenverschmierten, verquollenen Augen erkannte sie ihn nicht und hielt ihn für den Friedhofsgärtner. Aber dann ist was passiert, was in ihr irgendwas zum Schwingen gebracht hat. Da hörte sie das eine Wort, Maria. Und plötzlich schwingt ihr Herz. So konnte sie nur einer rufen. So echt, so wie immer. So voller Zuneigung, wie schon so oft. Und sie guckt sich nochmal um, guckt nochmal genauer hin und erkennt, es ist Jesus. Jesus lebt. Er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden und lebendig. Er ist wirklich Gott. Deshalb ist das Grab leer. Nicht, weil ihn irgendjemand weggeschafft hat, sondern weil er auferstanden ist. Und wenn Jesus lebt, wenn er lebt, dann bleibe ich gerettet. Die alten bösen Geister können nicht zu mir zurückkehren, um mich zu quälen, weil mein Retter da ist und weiterhin für Sicherheit sorgt. Und ich kann Jesus weiter folgen. Und als sie das begriffen und erkannt hat, kann sie von Herzen nur sagen, Rabuni, mein Meister. Ja, Jesus ist nicht tot. Jesus ist auferstanden und lebt. Heute, tatsächlich heute. Er ist erfahrbar. Manche Menschen können ihn hören, aber alle können ihn erleben. Und auch heute ist es sein Ziel, uns zu rufen, so wie er Maria rief. Und nun kann jeder seinen eigenen Vornamen sich vorstellen, wie er gerufen wird von Jesus. Mich hat er auch gerufen. Und es kann natürlich sein, dass er dich, einen von euch, mich ganz neu, heute gerufen hat. Und dann kann ich nur empfehlen, ignoriere diesen Ruf nicht, sondern höre diesen Ruf und ignoriere diesen Ruf nicht. Und lass diesen Jesus rein in dein Leben, so wie Maria das gemacht hat. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es ist nicht wichtig, viel oder alles über Jesus zu wissen und das alles zu katalogisieren und zu schematisieren und zu theoretisieren. Wissen hilft gar nichts. Das Einzige, was hilft, ist wirklich, diesen Jesus komplett praktisch rein ins Leben zu lassen. Das ist das, was Maria gemacht hat. Folge diesem Jesus. Ganz praktisch. Und das ist jetzt schon quasi das Ende der Predigt. Wenn jetzt jemand hier sein sollte, der diesen Jesus tatsächlich annehmen will, als den Retter und als den, dem jemand folgen will, und der aber Unterstützung dabei braucht, dann könnt ihr nach der Predigt, nach dem Gottesdienst zu mir kommen und dann können wir das zusammen mit Jesus besprechen und praktisch machen. Amen.
Amen.